my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe von Freitag, den 24. Januar. Im Studio verantwortlich für die Sendung sind Johanna und Fabian mit folgenden Themen.
Die Große Koalition setzt sich nun endlich auch für eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung ein, so zumindest der Koalitionsvertrag. Niedersachsen hat das beim Wort genommen und mit einer Vorgriffsregelung schon einmal einen ersten Schritt getan. Ist das auch in Baden-Württemberg möglich? Dazu hören wir gleich ein Interview mit Daniel Lede-Abal, integrationspolitischen Sprecher der Grünen im baden-württembergischen Landtag.
Ja, ich bin lesbisch. Fluss macht lesbisch, schwul, trans, queere Bildungsarbeit. Und unsere Kollegin Caro unterhielt sich mit zwei Aktivistinnen von Fluss. Zunächst aber, wie gewohnt, die Fokus Südwest, Nachrichten von Freitag, den 24. Januar.
Emmendingen und Konstanz, zwei Abschiebungen unter dubiosen Bedingungen. Am 21. Januar nachts um 2.15 Uhr wurde ein mazedonischer Flüchtling unerwartet aus Emmendingen abgeschoben, wie von lokalen UnterstützerInnen berichtet wurde. Sein Asylantrag sei als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden. Auch seine schwere Herzerkrankung sei nicht als Grund gegen eine Abschiebung anerkannt worden. Am 4. Dezember habe er daher aus Furcht vor einer Abschiebung seine Einwilligung zu einer sogenannten freiwilligen Ausreise unterschrieben und ihm sei auf der Ausländerbehörde Emmendingen ein Duldungsausweis mit Gültigkeit bis zum 14. April ausgestellt und versichert worden, nun keine Abschiebung mehr befürchten zu müssen. Dies sei auch auf die Nachfrage des Sozialamts hin nochmals bestätigt worden. Völlig überraschend sei der Flüchtling dennoch am vergangenen Dienstag nachts von 5 Polizisten zur Abschiebung abgeholt worden. Auf Nachfrage habe die Ausländerbehörde die Abschiebung damit begründet, dass der Betroffene nicht habe freiwillig ausreisen wollen. Wie dies mit seiner schriftlichen Erklärung zu vereinbaren ist, bleibt unklar. In Konstanz wurde nach Informationen des Blogs Espresso am 22. Januar um ca. 5 Uhr ein Flüchtling aus Algerien abgeschoben. Die Umstände deuteten darauf hin, dass die Heimleiterin außerhalb der Dienstzeiten der Polizei die Tür geöffnet habe. Damit wäre das Sozialamt aktiv an der Abschiebung beteiligt, anstatt sich um seine eigentlichen Aufgaben der Unterbringung, Versorgung und Sozialbetreuung zu beschränken. Für die Flüchtlinge sei dies ein, Zitat, ungeheurer Vertrauensbruch, der insbesondere die traumatisierten Flüchtlinge treffe und auch die zukünftige Sozialarbeit im Flüchtlingslager erschwere.
Grün-Rot traurig über Abrüstung in Donaueschingen. In einer kürzlich veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Guido Wolf bedauert die grün geführte Landesregierung den Abzug des 110. französischen Infanterieregiments aus Donaueschingen. Rund 1000 französische Soldatinnen und Soldaten und ca. 800 Familienangehörige werden die Stadt Donaueschingen ab Juli 2014 verlassen. 150 sogenannte Zivilangestellte werden ihre Arbeitsplätze verlieren. Ministerpräsident Winfried Kretschmann begrüßte nachdrücklich, dass das Jägerbataillon 292 in Donaueschingen verbleibt. Die Landesregierung hat angekündigt, sich auch weiterhin dafür einzusetzen, dass Donaueschingen als Standort für das Jägerbataillon erhalten bleibt. Zur Freude der grün geführten Landesregierung soll auch an den Plänen für die Errichtung einer Standortschießanlage festgehalten werden.
Prozess gegen Nazis in Lörrach. Vor dem Jugendtreffengericht des Lörracher Amtsgerichts fand am Dienstag, den 21. Januar, der dritte Prozesstag gegen eine Nazi-Clique um den die rechte Kader Markus Walter, Dorian Schubert und Dominik Kramer statt. Vorgeworfen wird den insgesamt 6 Rechten schwerer Landfriedensbruch und Körperverletzung während einer Auseinandersetzung mit vermeintlich Linken während der Fastnacht 2011 in Herten. Die VerteidigerInnen der Nazis sind Ralf Wohlleben, Verteidigerin Nicole Schneiders, der neue Wertesänger Steffen Wilfried Hammer, dessen Texte von dem NSU-Netzwerk für den Soundtrack des NSU-Videos gewählt wurden, und der Ex-Ultima-Ratio-Bassist A. Heining. Die Angriffe auf die Rheinfelder Moschee, für die drei der Nazis auch verantwortlich sein sollen, wurde vom laufenden Verfahren abgetrennt. Der nächste Prozesstag findet am 7. Februar statt.
Zwei Tote innerhalb von 2 Tagen im Freiburger Gefängnis. Nach einem Bericht von Thomas Meyer-Falk, der in Freiburg in Sicherheitsverwahrung sitzt, gab es am Wochenende in der JVA Freiburg 2 Todesfälle. Am 19. Januar sei Mario in der Sicherheitsverwahrung gestorben. Nur einen Tag zuvor habe sich im angrenzenden Jugendbereich des Gefängnisses ein Jugendlicher selbst umgebracht.
Proteste gegen diskriminierende Sachleistungen für Flüchtlinge in Heilbronn. Obwohl das neue Flüchtlingsaufnahmegesetz in Baden-Württemberg den Vorrang für die Versorgung von Flüchtlingen mit Bargeld statt mit bevormundenden Essensgutscheinen oder gar Sachleistungen betont, verweigern einige Landkreise weiterhin die Auszahlung von Bargeld zur selbstbestimmten Essensversorgung. Mehrfach haben wir über die Proteste von Flüchtlingen in Konstanz berichtet, die sich gegen Essensgutscheine wehren. Noch letzten Samstag hatte eine Demonstration das Ende dieser Praxis gefordert. An diesem Donnerstag berichtete nun der Südkurier, dass die Flüchtlinge nun doch Geldkarten erhalten sollen, mit denen sie an Bargeld zur Essensversorgung kommen können. In Heilbronn ist die Lage für Flüchtlinge Berichten zufolge noch schlimmer. Sie werden 2-mal pro Woche per LKW mit Lebensmitteln versorgt. Viele Flüchtlinge befinden sich seit 3 Wochen im Streik und verweigern die Annahme der Lebensmittel. Für diesen Samstag haben UnterstützerInnen nun eine Demonstration in Heilbronn angekündigt. Gefordert wird Geld für Lebensmittel statt Essensausgabe, Schluss mit Sachleistungen und dem diskriminierenden Punktesystem, Solidarität mit den streikenden Geflüchteten im Landkreis Heilbronn. Die Demonstration startet am Samstag, den 25. Januar um 14 Uhr am Heilbronner Hauptbahnhof.
Infos zur Jonosphäreninstitut in Rheinhausen, VS vertraulich. Werden durch das sogenannte Jonosphäreninstitut private Telefonleitungen, Internetdatenleitungen oder E-Mail-Accounts von Bundesbürgern überwacht? Das wollte der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner per parlamentarischer Anfrage erfahren. In der Antwort aus dem Staatssekretariat im Innenministerium wird darauf verwiesen, dass die Antwort mit dem Geheimhaltungsgrad VS-vertraulich eingestuft sei. Der SPD-Abgeordnete durfte sich ausgewählte Akten in der Geheimschutzstelle des Bundestages angucken. Veröffentlichen darf Fechner aber nichts von seinen erhaltenen Informationen. Wäre die Antwort öffentlich, so das Bundesinnenministerium, wäre zu besorgen, dass die weitere Auftragserfüllung negativ beeinträchtigt würde. Das Jonosphäreninstitut sei eine besonders schutzbedürftige Einrichtung des Bundes. Jonosphäreninstitut ist der Tarnname für eine Abhöranlage, die der BND in der Nähe vom Europapark Rust am Waldrand inmitten von Feldern betreibt. Hier betreibt der BND Satellitenaufklärung, heißt es auf Wikipedia zum Thema. Eine ältere Anfrage der Grünen bekam als Antwort, das Jonosphäreninstitut in Rheinhausen, Südbaden, ist eine Einrichtung des Bundes und dient Zwecken der Landesverteidigung. Zahlreiche Artikel zur Überwachungsanlage neben dem Europapark hat Axel Meyer auf mitwelt.org zusammengetragen. Geduldet. Dieser Status bedeutet für Flüchtlinge, dass sie zwar momentan nicht abgeschoben werden können, aber auch keinerlei rechtlichen Aufenthaltsstatus erhalten. Sie können nur unter Vorbehalt in Deutschland leben. In die Zukunft zu planen und an der Gesellschaft voll teilzuhaben, ist so unmöglich. Für viele geduldete Flüchtlinge dauert dieser Zustand viele Jahre an. Sie leben in einer sogenannten Kettenduldung. Ihnen soll eine Regelung helfen, die unter bestimmten Kriterien ein Aufenthaltserlaubnis vorsieht. Im März 2013 sprach sich eine Mehrheit im Bundesrat für eine solche stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung aus. Im Juli letzten Jahres lehnte der Bundestag den Gesetzesvorschlag jedoch noch ab. Aber im Koalitionsvertrag bekundeten SPD und CDU ihren Willen, die Regelung umzusetzen. Die Landesregierung von Niedersachsen hat das beim Wort genommen und am 10. Januar einen entsprechenden Vorgriffserlass veröffentlicht. Er soll verhindern, dass Flüchtlinge abgeschoben werden, die voraussichtlich bald von der Regelung profitiert hätten. Inbegriffen sind wie in der geplanten Bleiberechtsregelung selbst auch Jugendliche und Heranwachsende, denen § 25a des Aufenthaltsgesetzes bereits eine etwas größere Chance einräumt. Könnte dieser Schritt Niedersachsens ein Beispiel auch für Baden-Württemberg sein? Und was muss getan werden, damit die Kriterien für ein Aufenthaltserlaubnis nicht doch zu unüberwindbaren Hürden werden? Wir haben darüber mit Daniel Lederball gesprochen. Er ist integrationspolitischer Sprecher der Grünen im baden-württembergischen Landtag.
Gibt es Ihren Informationen nach auch in Baden-Württemberg ähnliche Überlegungen, so einen Vorgriffserlass oder eine vergleichbare Regelung zu veröffentlichen, zu erlassen?
Wir haben jetzt mit großer Freude diesen Vorstoß aus Niedersachsen zur Kenntnis genommen. Wir wollen als Grüne Landtagsfraktion den Ball aufgreifen und werden eben die Landesregierung auch bitten, die einen entsprechenden Erlass auch für Baden-Württemberg umzusetzen. Wir gehen davon aus, dass sich eigentlich da keine Einwände erheben werden, da ja Baden-Württemberg im Bundesrat eines der Länder war, die diesem Antrag aus Hamburg damals beigetreten sind und den unterstützt haben. Und wir gehen davon aus, dass sich da auch keine Schwierigkeiten ergeben werden. Mhm.
Haben Sie da schon irgendwelche Signale aus der SPD wahrgenommen, ob da es vielleicht sowieso schon ähnliche Überlegungen gibt oder ob dem zugestimmt werden wird?
Also ich habe bisher noch keine Signale aus der SPD, weil der Ball liegt bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Innenausschuss. Ich bin für das Aufenthaltsrecht ja nicht direkt zuständig. Ich weiß aber, dass die Kolleginnen und Kollegen da dran sind und die Gespräche suchen mit den Kolleginnen und Kollegen von der SPD und auch mit dem Innenministerium, um da auf eine zeitnahe Umsetzung auch für Baden-Württemberg zu drängen. Wir halten diesen Vorstoß für sehr sinnvoll, weil es ja schon, bevor es zu einer Gesetzesänderung im Bund kommen würde, den Personenkreis, der später von diesem Gesetz profitieren würde, vor einer möglichen Abschiebung schützen würde.
Das heißt, auch in Baden-Württemberg wird es in die Richtung gehen, dass jeder Fall einer potenziellen Abschiebung einzeln geprüft werden wird, daraufhin, ob diese Person vielleicht in Bälde von der Bleiberechtsregelung profitieren könnte.
Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Wir haben ja schon eine ähnliche Regelung oder eine Regelung mit einem ähnlich aufwendigen Prüfungsverfahren ja speziell für Minderheiten aus dem Kosovo, wo wir diesen Kosovo-Erlass haben, wo eben auch eine aufwendige Prüfung erfolgen soll. Und das wäre auf jeden Fall das Ziel, diesen Weg weiter auszudehnen auf andere Personengruppen.
Das heißt, die Einzelfallprüfungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo, die nach der Kosovo-Delegation des Petitionsausschusses angekündigt wurde, die gilt nach wie vor?
Die gilt nach wie vor.
Vielleicht ein Detail zu den Einzelfallprüfungen, die sich dann ergeben würden. Im Hinblick auf die Bleiberechtsregelung vorgesehen ist ein Bleiberecht ja unter bestimmten Bedingungen, also langjähriger Aufenthalt, nur ein bestimmtes Maß an Vorstrafen darf gegeben sein, gute Deutschkenntnisse. Ein zentraler Punkt ist da auch die zumindest teilweise Integration in den Arbeitsmarkt. Menschen müssen zumindest teilweise ihren Lebensunterhalt sichern oder voraussichtlich dazu in der Lage sein. Nun stellt sich in letzter Zeit zumindest hier in Freiburg vielen Flüchtlingen, die gern eine Arbeit finden wollen, zusätzlich zu ihren Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt das Problem, dass ihnen eine Arbeitserlaubnis nicht bewilligt wird, weil sie nicht über Pässe verfügen. Inwieweit kann dieses Problem angegangen werden, dass auch diese Menschen irgendwann eine Chance bekommen auf eine Arbeitserlaubnis?
Die Frage der Arbeitserlaubnis hat ja auch gerade neue Impulse bekommen, auch durch die ganze Diskussion um die Freizügigkeit auf EU-Ebene. Insgesamt ist es so, dass wir in Baden-Württemberg Vorstöße hatten, den Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge zu erleichtern. Aber auch hier sind wir leider an die bundesgesetzlichen Regelungen gebeten. Da gibt es diese Zentralstelle in Duisburg, die für die Arbeitserlaubnisse grundsätzlich verantwortlich ist. Wir wollen allerdings versuchen, dass es hier zumindest von Seiten der Landesregierung auch neue Vorstöße gibt, hier den Arbeitsmarktzugang generell etwas zu vereinfachen. Er ist bisher ja schon noch von der alten Bundesregierung auf 9 Monate Sperrfrist, also wo keine Arbeit aufgenommen werden kann, reduziert worden. Und wir hoffen, dass es eben die Möglichkeit gibt, künftig für Flüchtlinge auch auf 6 Monate noch weiter herunterzugehen, wie es ursprünglich auch von der Europäischen Union vorgeschlagen wurde. Bei der Frage der Geduldeten ist es so, dass nach meiner Kenntnis oft versucht wird, um in gewisser Weise Druck aufzuüben, auf die betroffenen Personen einen Arbeitsmarktzugang entzogen wird. Wir halten die Praxis A für wenig zielführend, weil es nach meiner Kenntnis eigentlich keine Sanktion ist, die im Sinne der Ausländerbehörden wirklich dazu beiträgt, dass die Personen dann mit gültigen Papieren auftreten können, sondern es ist eigentlich nur, dass die Personen vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden, bestraft werden, und das ist aus meiner Sicht eigentlich eine relativ zwecklose Sanktion. Und deshalb werden wir auch weiter daran arbeiten, dass wir diese eigentlich nutzlose Sanktionsmöglichkeit abschaffen werden und den Menschen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen.
Ein anderer Stolperstein sind die von mir schon erwähnten Straftaten. Es gibt zwar eine unterschiedliche Höchstgrenze an zulässigen Tagessätzen, mit denen trotzdem noch ein Bleiberecht zu erhalten ist, abhängig davon, ob es sich um spezifische Delikte im Sinne des Ausländerstrafrechts handelt oder nicht. Allerdings gibt es auch da Schwierigkeiten, wie ist es zu verhindern, dass eigentlich geringfügigen Straftaten, vielleicht bei Wiederholung zum Beispiel, Menschen nachhaltig den Zugang zum Bleiberecht verbauen?
Also da liegt der Ball natürlich beim Gesetzgeber, das ist natürlich der Bundestag und aber auch der Bundesrat, über den wir dann über den Umweg Landesregierung Einfluss nehmen können. Da geht es einfach um die Frage, wie hoch diese Geringfügigkeitsgrenzen festgelegt werden. Und auch da wird man dann eben schwer gewichten müssen, dass kleine Delikte eben nachher nicht gleich gewichtet werden oder ähnlich gewichtet werden wie schwere Verbrechen. Also da muss einfach sehr genau drauf geschaut werden. Das ist dann eine Frage des Gesetzgebungsprozesses. Ein anderer Punkt, den ich in der Bleiberechtsregelung gerne wiederfinden würde, ist ein Vorstoß, der im vorvergangenen Jahr von der damals noch schwarz-gelben Landesregierung in Schleswig-Holstein kam, nämlich der Vorstoß, dass falsche Angaben zu Personen im Asylverfahren, die oft eine Anerkennung für einen Aufenthalt verhindert haben, eben reparabel sind. Und das wäre tatsächlich auch wirklich eine rechtliche Neuerung, dass falsche Angaben in einem Asylverfahren, die bislang nicht heilbar waren, unter keinen Umständen heilbar waren, dass die eben repariert werden können durch entsprechende Integrationsleistungen. Und das wäre wirklich auch für die betroffenen Personen ein großer Fortschritt, weil das einfach in der Realität zeigt, dass das doch auch ein Problem ist, das sehr häufig auftritt.
Eine Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge. Die baden-württembergischen Grünen wollen sich dafür einsetzen, dass das Land einer bundesweiten Regelung zuvorkommt. Nach niedersächsischem Vorbild. Ihr hörtet ein Interview mit Daniel Lederball, dem integrationspolitischen Sprecher der baden-württembergischen Grünen. Die grün-rote Landesregierung von Baden-Württemberg will im Bildungsplan 2015 Leitprinzipien verankern, die sich für die Akzeptanz sexueller Vielfalt in Unterricht und Materialien aussprechen. Die Diskussion um die Bildungsplanreform hat gezeigt, wie stark verbreitet Vorurteile gegen lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell, queere Lebensweisen sind. In einer homophoben Petition hatte sich ein Lehrer gegen den Bildungsplan ausgesprochen. Es gibt dazu eine Gegenpetition auf Open Petition sowie einen Appell von Campact mit dem Titel Vielfalt gewinnt. In Freiburg gibt es seit 1996 einen Verein, der lesbisch, bi, schwul, trans und queere Bildungsarbeit leistet. Er heißt Fluss und bietet Aufklärungsarbeit zur Geschlechterrollen, Homosexualität, Transsexualität, queeren Lebensweisen oder Diskriminierung und Gewaltprävention an. Mit ihrer Arbeit geben sie zum Beispiel Homo- und Transsexualität ein Gesicht. Die Mitglieder von Fluss erzählen den Schülerinnen und Schülern ihre persönliche Geschichte und werden mit Fragen überschüttet, wenn sie sich vor die Schulklassen stellen und sagen, dass sie zum Beispiel lesbisch sind. Unsere Kollegin Caro unterhielt sich mit Annika und Katrin von Fluss.
Könnt ihr erstmal beschreiben, was so das Anliegen ist von eurer Arbeit mit Fluss?
Wir machen Bildungsarbeit für Schülerinnen und Schüler hauptsächlich, aber auch für andere Personengruppen. Und ich glaube, das Allerwichtigste daran ist, dass wir Homosexualität und Transsexualität ein Gesicht geben, eine Person geben, die dasteht und die ganz persönlich von ihren Erfahrungen erzählt, sodass dieses ganz abstrakte Konzept irgendwie auch nahe kommt.
Ich habe es auch an meinem eigenen Coming-out gemerkt oder überhaupt das Outing, was man ja ständig noch durchmacht, nach und nach, dass wenn die Leute wissen, du stehst auf Frauen, dann kommen ganz viele Fragen und die Leute, ich habe das Gefühl, die sind total glücklich darüber, endlich mal jemandem, der betroffen ist sozusagen, all diese Fragen stellen zu können. Und ich glaube, ähnlich geht es dann halt auch den Jugendlichen, dass die, wenn ein Lehrer jetzt irgendwie über Homosexualität sprechen würde, dass der ja gar nicht aus der betroffenen Perspektive reden könnte, was wir ja alle machen können. Und wir bekommen auch viele Fragen.
Und wie fühlt sich das denn für euch an, so aus der betroffenen Perspektive über euer eigenes Coming-out zu sprechen vor der Schulklasse?
Also da wir es jetzt schon ab und zu mal gemacht haben, finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Es ist manchmal vielleicht anstrengend, wenn man zwei Schulbesuche nacheinander hat, die gleiche Geschichte schon wieder zu erzählen, aber da auch immer wieder andere Nachfragen kommen und jeden interessiert immer mal was anderes, wie hat deine Schwester darauf reagiert oder war das jetzt schlimm für dich, dass deine Mutter so komisch reagiert hat oder so. Dadurch ist die Geschichte jedes Mal auch ein bisschen anders. Und da ich sie auch Freunden schon erzählt habe, also das ist halt ein Teil meiner Biografie und ich muss ja auch nichts auswendig lernen oder sowas, sondern es macht eigentlich sogar Spaß, darüber zu erzählen, weil man auf totales Interesse stößt.
Wie sieht die Arbeit in den Schulklassen denn konkret aus, die ihr macht?
Bevor wir in die Schulklasse gehen, fragen wir mit einem Fragebogen ab, welches Wissen schon da ist, welche Fragen da sind und so weiter und können uns da schon ein bisschen auf jede Klasse individuell ein bisschen einstimmen. Wir machen am Anfang immer Begrifflichkeiten erklären, schwul, lesbisch, transsexuell, haben dann auch mehrere Spiele dabei, wo wir so ein bisschen versuchen, mit Vorurteilen zu agieren. Also wo kommen die her, warum haben wir Vorurteile wie Schwule sind total weiblich und versuchen die dann eben abzubauen und ganz am Ende erzählen wir dann unsere persönlichen Geschichten. Und das gibt dann meistens so ein ganz rundes Bild eigentlich.
Mit welchen Fragen kommen denn die Schülerinnen und Schüler so auf euch zu?
Ganz viel wird gefragt, wie haben die Eltern reagiert, wie haben die Freunde reagiert, als du es ihnen erzählt hast. Das brennt, glaube ich, den meisten irgendwie auf der Seele. Ansonsten gibt es ganz viele Fragen, die sehr intim werden. Da sagen wir dann auch manchmal Stopp, die beantworten wir nicht alle. Aber ja, also wir merken, dass ein großes Interesse da und irgendwie auch wirklich ganz viel Halbwissen, ganz viel Unwissen, dass da irgendwie aufgeräumt werden soll.
Und durch die Öffentlichkeit, ganz viele wissen recht viel über die rechtliche Situation und fragen dann, dürfen jetzt zwei Männer wirklich nicht adoptieren? Und dürft ihr heiraten? Ist das die gleiche Ehe? Also es kommen tatsächlich recht viele von diesen rechtlichen Fragen. Die sind wirklich interessiert, ob das jetzt alles geht oder nicht.
Ihr habt es gerade schon so ein bisschen gesagt, dass es also ganz großes Interesse besteht an dem Thema. Warum würdet ihr denn sagen, dass es wichtig ist, dass ihr in die Schulen geht?
Wir merken das zum einen in den Fragebögen, zum anderen aber auch an den Gesprächen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern haben, dass es ganz komische Vorstellungen gibt von Homosexualität und auch Transsexualität oder überhaupt Geschlechtsidentität, dass häufig die Bilder aus den Medien stammen und dass die Medien sehr überspitzte Bilder einfach vermitteln. Und uns ist es einfach wichtig zu zeigen, so hey, wir sind ganz normale Menschen, wir sind Lehrer, Krankenschwester, wir studieren irgendwas. Wir sind ganz normale Menschen. Man würde uns vielleicht nicht erkennen auf der Straße, weil wir eben nicht so überspitzt sind, wie es gerne gezeigt wird. Und das ist eigentlich der wichtigste Part, das zu zeigen, dass es ja eher unsichtbar ist und nicht dieses bunte Sichtbare.
Ich glaube auch, dass es eine ganz andere Erfahrung ist, Menschen vor sich stehen zu haben, als es in einem Schulbuch nachzulesen. Die Fragen, die wir kriegen, die kann ein Buch nicht beantworten, aber wir als reale Menschen schon. Und wir können auch zwei oder drei Perspektiven auf ein Thema darlegen. Und so entsteht, glaube ich, ein ganz anderes Bild nochmal, ein ganz anderer emotionaler Zugang zu dem Thema vielleicht auch.
Und was kommt da so an Feedback von den Schülerinnen und Schülern an euch zurück?
Sie sind eigentlich durchgängig überrascht, wie offen wir sind und wie ehrlich wir sind, wie ehrlich wir unsere Geschichten erzählen, dass wir auch erzählen, dass wir negative Erfahrungen gemacht haben. Und das ist das Hauptsächliche. Dann bedanken oder dann sagen sie auch häufig auch, okay, das war auch gut, die Begriffe alle nochmal gelernt zu haben, also so dieser Lerneffekt, den sie einfach haben. Aber das Hauptding ist eigentlich, dass sie unsere Offenheit bewundern. Dass sie es, glaube ich, nicht kennen, dass jemand sich so dahinstellt vor eine Klasse und sagt, ja, ich bin lesbisch.
Und habt ihr so eine Idee dafür, wie man diese Arbeit, die ihr jetzt macht, wie man das vielleicht auch institutionalisieren könnte, dass das auch festgeschrieben wird, dass sowas an Schulen stattfindet?
Das ist eine ganz wunderbare Idee, aber wir sind davon, glaube ich, noch irgendwie sehr, sehr weit entfernt. Uns geht es jetzt erstmal noch darum, dass das Thema in die Bildungspläne reinkommt. Es gibt in ganz Deutschland ganz wenig Projekte wie Fluss, die überhaupt diese Bildungsarbeit machen. Schön wäre es natürlich, wenn zumindest mal genug Gruppen in Deutschland existieren würden, um alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Und dann könnte man natürlich drüber nachdenken, das irgendwie zu institutionalisieren. Aber an dem Punkt sind wir noch ganz, ganz lange nicht, leider.
Du hast ja gerade schon den Bildungsplan angesprochen, der jetzt auch gerade diskutiert wird. Und da war eben die Idee, dass man LBSTI-Themen stärker integriert. Aber da gab es jetzt diese Gegenpetition dazu. Vielleicht wollt ihr dazu euch noch äußern?
Diese Gegenpetition argumentiert ganz arg mit so einem christlichen Menschenbild und will vor allem verhindern, dass Kinder homosexuell gemacht werden durch die Bildungspläne. Und was wir glauben, ist, dass Homosexualität und Transsexualität sind völlig unsichtbar in unserer Gesellschaft. Und es würde unheimlich viel helfen, wenn Jugendliche, die selber betroffen sind, so eine Art Normalisierung erfahren, dass es ein ganz normales Thema ist, das im Alltag gelebt werden kann. Und das würde auch Mobbingraten senken. Das würde Selbsthass senken, die Jugendliche selber verspüren, wenn sie eben damit konfrontiert werden, dass Menschen sagen, das sei unnatürlich, das sei unchristlich und so weiter und so fort. Wir glauben, dass es da einfach zu weniger Gewalterfahrungen kommen würde.
Warum bildet ihr denn auch die Lehrerinnen und Lehrer fort?
Also bisher wird das Thema in der Lehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung nicht thematisiert. Und Lehrer und Lehrerinnen sind natürlich auch Bezugspersonen für Jugendliche, die das persönlich betrifft und müssen dann eben auch irgendwie reagieren können. Und wir wollen da auch ein Handwerkszeug irgendwie geben, um zu sagen, um die und die Themen handelt es sich. So und so definiert sich zum Beispiel Homosexualität. Und wie kann man denn damit umgehen mit Schülern und Schülerinnen, die das betrifft? Oder an welche Stellen kann man verweisen? Wo gibt es Coming-out-Gruppen? Wo gibt es Beratungsstellen? Sowas.
Ja, ihr habt auch vorhin schon erzählt, dass es ein Projekt gibt über eine Coming-out-Gruppe für Mädchen und junge Frauen, die aber noch in den Kindergruppen steckt. Wisst ihr da schon was drüber?
Also das sind zwei Leute von uns, die sich bei Fluss zusammengetan haben und diese Coming-out-Gruppe ins Leben gerufen haben. Es gab vor ein paar Jahren in Freiburg schon mal eine, da gab es auch das Coming-out-Telefon oder das lesbische Telefon oder irgendwie so hieß das, wo man dann halt anrufen konnte. Das gibt es jetzt irgendwie schon seit längerem nicht mehr und es wird wenig für Frauen und Mädchen, in die sich in so einer Coming-out-Phase befinden, einfach wenig getan. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben das jetzt ins Leben gerufen und aktuell haben sie auch zwei Frauen, die sie beraten. Also die ist jetzt so weit, dass sie sich auch regelmäßig wohl treffen.
Und wenn jemand eine Beratung möchte, wo kann die Person sich da hinwenden?
Zum einen geht es auf jeden Fall über Fluss, dann würde man weitergeleitet werden. Und die haben aber auch eine E-Mail-Adresse, coming-out-freiburg@web.de.
Das war's mit Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Freitag, den 24. Januar.
Produziert wurde die von Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschieden sich Fabian und Johanna und die Musik kam heute von Hello Trip.